haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Das heißt, der Tor und Tore.
Genau.
Also, ich möchte ein bisschen tiefer.
Mach mal sofort,
dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu. Das
sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig. Immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da?
Einen wunderbaren Abend nach einer sehr langen Fußballwoche und auch einem sehr langen Fußballsonntag in der Admiral-Bundesliga darf ich Sie zum Abschluss zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tore begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie immer noch mit dabei sind oder auch jetzt eingeschaltet haben und den Abend mit uns ausklingen lassen mit einer sehr interessanten Runde. Und ich darf Ihnen ganz gerne unsere Gäste am heutigen Abend vorstellen. Zu meiner Linken der Trainer der Wiener Austria, Stefan Helm. Schönen Abend.
Hallo, schönen Abend. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass direkt nach dem Linzer Derby der Geschäftsführer von Blau-Weiß Linz, Christoph Beschock, zu uns gekommen ist.
Vielen Dank. Schönen guten Abend.
Und bereits gestern im Einsatz gewesen gegen Hartberg, der WRC-Torhüter Nikolas Polster. Schönen Abend auch an Sie.
Schönen Abend. Freut mich, da zu sein.
Wir freuen uns auch. Und Sie haben wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die sozialen Medien. Und ich darf die dann gerne einfließen lassen. Ein paar sind schon eingetrudelt, kann ich verraten an die Herren. Und die werden wir dann im Rahmen der Sendung immer wieder stellen. Schönen Abend nochmal, Anne. Darf bei Ihnen beginnen. Stefan, ich habe es ganz vorher gesagt, wir waren ja bei Alle Spieler, Tore kurz zu Gast. Da habe ich schon gesagt, Sie sind schon länger hier, haben die Kollegen von der Analyseabteilung besucht. Sie waren früher Teil der Sky-Analyseabteilung. Für alle, die das noch nicht wissen, ist das dann immer wieder nett, wenn man herkommt und die alten Bekannten, die alten Gesichter, möchte ich nicht sagen, weil es sind ja jung gebliebene Männer, aber die alten Freunde wieder drin.
Ja, nein, ist sehr nett und freue mich immer, wenn sie die Gelegenheit ergibt, dass ich vorbeikommen darf. Und der Kontakt ist ja teilweise nie abgerissen und es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Bin auf sehr viele so positive Menschen getroffen. Der eine oder andere ist auch nicht mehr hier, wie es halt ist. Aber es ist immer schön, wieder hier zu sein. Ja.
Ja, und als Sie gekommen sind, wurde, glaube ich, gerade die Analyse vorbereitet für alle Spieler, alle Tore. Was Rapid betrifft, haben Sie da kurz über die Schulter geschaut und vielleicht mitgesprochen, was man da analysieren könnte oder was Ihnen aufgefallen ist?
Nein, ich habe mich zurückgehalten. Ich muss die restlichen Wochen dann mit meinen eigenen Analysten das Ganze durchwälzen und habe mich einfach zurückgelehnt und beobachtet, wie sie das machen. Und ich glaube, dass die Sky da sehr gut aufgestellt ist nach wie vor. Aber war interessant für mich. Es hat sich einiges verändert. Und trotzdem war es interessant zu sehen, wie jetzt da gearbeitet wird. Und ja, ist einfach schön, wieder mit da zu sein.
Ja, nächste Woche Wiener Derby werden wir noch darüber sprechen. Das erste der Saison steht auf dem Programm. Für die Wiener Austria ist die Generalprobe geglückt. Für Rapid kann man jetzt sagen, Christoph Beschek, so mäßig geglückt. Ein Punkt nur gegen den GRK. Wir konnten es gemeinsam auch verfolgen, weil es sehr lange gedauert hat. Deswegen haben wir im Übrigen auch später begonnen, weil es dort immer wieder Verzögerungen gab. Heute in Graz im Spiel zwischen dem GRK und Rapid. Wie sehr leiden oder freuen Sie sich denn auch immer noch mit bei Rapid? Sie haben ja mal gemeint, das ist dann doch Ihr Herzensverein.
Ja, mit meiner persönlichen Biografie und dem, dass ich tatsächlich von Kindesalter an immer Rapidler war, freut es mich. Wiewohl natürlich ich vor allem jetzt für meinen Club verantwortlich bin und auf den schaue, aber trotzdem bekommt man es natürlich mit und schaut so ein bisschen mit einem Auge immer wieder hin. Und Gratulation auch zum bisherigen Saisonstart. Bin davon überzeugt, mit dem Kader haben sie eine sehr, sehr große Qualität und sind für mich auch ganz klar der Titelkandidat Nummer 1.
Ja, das Wiener Derby kommt erst, das Linzer Derby gab es heute. Sie sind eben direkt hierher gekommen von eben diesem Derby mit einem vermutlich nicht ganz so guten Gefühl, nachdem es verloren gegangen ist gegen den LASK. Und vor allem, weil es auch viele Verletzte gegeben hat, können Sie uns da vielleicht zuallererst ein Update geben? Schon Weißmann musste verletzt raus, Briedel musste verletzt raus, Seidel konnte von Beginn an nicht mitwirken.
Ja, ehrlicherweise noch nicht im Detail, weil die Untersuchungen morgen dann stattfinden. Aber wünsche natürlich auch an der Stelle unseren Burschen gute Besserung und hoffen, dass es nicht länger andauernde Verletzungen sind. Aber tatsächlich werden wir erst morgen tatsächlich eine gröbere oder eine bessere Übersicht erhalten.
Würden Sie sich da Sorgen machen, wenn diese drei dann auch wirklich länger fehlen würden? So breit ist der Kader dann auch nicht?
Ja, zum einen haben sie natürlich eine Qualität, aber zum anderen ist jeder Spieler, der bei uns ist, aus voller Überzeugung beim Club. Und insofern gilt es dann, dass wir alles Menschenmögliche daran setzen, gut zu performen. Und die Überzeugung und auch den Glauben an die Mannschaft haben wir. Und wir wissen, eine Saison ist lang und da wird jeder immer zu seinen Einsätzen kommen. Und wenn diese dann da sind, gilt es, das Leistungsmaximum abzurufen.
Stichwort Leistungsmaximum, eine wunderschöne Überleitung. Nicolas Polster, gestern, wie gesagt, gegen Hartberg in der Südstadt. Das Auswärtsspiel, lange Zeit hat es gar nicht so schlecht ausgesehen. Ihre Mannschaft war zweimal in Führung gelegen, allerdings dann nur ein 2:2, das ihren Trainer Didi Kübauer sehr verärgert hat. Er hat gemeint, lag nur an der eigenen Mannschaft, dass es nicht 3 Punkte geworden sind. Erst mit einer Nacht Abstand betrachtet, wie haben Sie es gesehen?
Ja, ich glaube, der Ärger ist verständlich. Ich persönlich ärgere mich natürlich auch noch sehr über den verlorenen Sieg, weil wir einfach nach dem 2-1 dann viel zu wenig investiert haben, viel zu wenig gemacht haben, um den Sieg dann quasi festzuhalten. Und so geht dann das Unentschieden auch für beide Mannschaften in Ordnung.
Der Trainer, wie gesagt, hat da nicht mit Kritik gespart. Im Interview ist er in der Kabine auch genauso hart gewesen oder war das dann schon ein bisschen verpufft?
Direkt nach dem Spiel kommt meistens nicht sehr viel. Wir arbeiten das dann nächste Woche zusammen auf mit Videoanalysen und gehen da die Szenen durch. Ich denke, wie er ist, er wird das ansprechen, was nicht gut war. Er wird das ansprechen, was wir besser machen können, was okay war. Und ja, er ist ein ehrlicher Trainer und genauso kennen wir ihn.
Aber der Freitag war nicht gefährdet, weil Sie hatten heute einen Freitag, da sind Sie auch in Wien geblieben. Das war kein Thema, dass er da vielleicht gemeint hat, na, dann trainieren Sie heute gleich mal.
Nein, ich glaube, er steht auch zu seinem Wort. Wenn er sagt, dass frei ist, dann ist auch frei. Und ja, für mich auch gut. Ich konnte gleich in Wien bleiben bei meiner Familie, was auch mal schön ist.
Genau, und für Sie auch gut, dass Sie gestern wieder spielen konnten. Sie haben ja einige Runden verpasst, nachdem Sie eine Knieverletzung hatten. Wie ist es Ihnen auch da ergangen? Ich kann mir vorstellen, Knie natürlich immer schwierig, vor allem auch als Torhüter. Wie viel Vertrauen in den eigenen Körper ist da auch da? Wie sehr waren die ersten Minuten aber vielleicht auch davon geprägt, zu schauen, okay, was geht schon wirklich?
Ja, es ging eigentlich die ersten Minuten, weil ich ja jetzt die letzten Tage auch schon voll im Training war. Hat alles gepasst, wirklich keine Instabilität oder so gemerkt. Aber ja, verletzt sein ist natürlich bitter, vor allem es waren auch wichtige Spiele, wo ich gefehlt habe, jetzt Conference League Quali oder auch letzte Woche gegen Salzburg, wo natürlich zuschauen nicht so viel Spaß macht, wie auf dem Spielfeld zu stehen.
Das letzte Spiel in der Liga, das Sie absolviert haben, war ja gegen Rapid. Und so kommen wir vielleicht wieder ganz schön zurück zu Rapid. Da gab es ja heute eine strittige Szene in diesem späten Spiel, eben am heutigen Sonntagabend. Und zwar zwischen GAK und Rapid. Wir schauen vielleicht einmal gemeinsam drauf und würde mich interessieren, was die Herren zu sagen hatten. Rapid, wie gesagt, in Führung gelegen. Und dann hat das Schiedsrichter Gespahn, bzw. Harald Lechner, auf dem Platz, hat nicht auf Elfmeter entschieden. Dann hat sich der VAR gemeldet und dann wurde es doch auf Elfmeter entschieden. Wer hätte denn gerne als erstes was sagen? Vielleicht der Trainer Stefan Helm.
Ja, also bin auch kein Schiedsrichter-Experte. Also mein letzter Wissensstand bei solchen Situationen war, wenn man den Ball nicht mehr unter Kontrolle bringt, dann gibt es keinen Elfmeter, weil ich glaube, es gibt viele Situationen, wo man zum Abschluss kommt und dann kommt der Gegner vielleicht ein Hundertstel zu spät und das sind aber oft dann auch keine richtigen Fouls, wenn man das so ausdrücken darf. Also für meinen Fußballverstand war das zumindest eine sehr strittige Entscheidung, aber ich habe ein bisschen eine Parallele gesehen zu dem Elfmeter, den das österreichische Nationalteam zugestanden bekommen hat beim Baumgartner. Und deswegen habe ich, als ich es gesehen habe, schon den leisen Verdacht gehabt, dass das schon noch auf Elfmeterentscheid fallen könnte.
Ja, war das Spiel gegen Zypern, das dann schlussendlich auch 1:0 genau gewonnen wurde. Wie gesagt, VAR war heute Manuel Schüttengruber. Können Sie es nachvollziehen, dass da der Hinweis kam, man möge sich doch das anschauen? Weil grundsätzlich heißt es ja, nochmal zum Verständnis, bei einer klaren Fehlentscheidung soll der VAR eingreifen. Jetzt habe ich gehört, es ist strittig, also dann war es ja eigentlich vielleicht keine klare Fehlentscheidung.
Ja, das Thema klare Fehlentscheidungen, da kann ich auch ein Lied davon singen, Stichwort Salzburg. Mhm. Also für mich ist immer ein bisschen die Frage, zum einen, was ist eine klare Fehlentscheidung und zum anderen, wenn es dann so lange braucht, bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, dann frage ich mich, ist es tatsächlich eine klare Fehlentscheidung, weil dann müsste es ja schneller gehen. Also insofern, ich hätte den persönlich jetzt nicht pfiffen, aber gut, bin auch kein Schiedsrichter, muss dazu sagen, ich habe zwar großen Respekt natürlich für Schiedsrichter, ohne die würde das Spiel nicht funktionieren. glaube aber persönlich, dass man, wenn man sich vor Augen führt, als der VAR eingeführt worden ist, haben wir immer gesagt, ich weiß nicht, ob der VAR gut ist, dann fehlen uns die Diskussionen. Zumindest heute können wir festhalten, an Diskussionen mangelt es nicht. Glaube aber schon, dass wir nachdenken können, ob der VAR so tatsächlich dann die Zukunft in Österreich hat.
Ja, Philipp Semmelsch, der war ja heute auch sehr erbost nach dem Spiel gegen Altach, hat gemeint, Nikolas, es ist ja dann auch oft so, dass unter der Woche am Mittwoch dann die Aussendung des VAR kommt und dann wird alles bestätigt, dass alle Interventionen richtig gewesen wären und dann ist alles gut. Haben Sie das als Spieler auch das Empfinden so, dass es oft auf dem Platz nicht nachvollziehbar ist?
Ja, es gibt natürlich strittige Situationen wie dem Elfer. Ich glaube, die Herren neben mir haben das gut erklärt. Wenn man ihn bekommt, freut man sich natürlich. Wenn man ihn gegen sich bekommt, dann sagt man natürlich, war nichts. Aber ja, ich glaube, es ist immer schwer zu sagen und im Nachhinein sich erleichtert dann, irgendwelche Gründe zu finden, wie man die Entscheidungen rechtfertigen kann.
Ja, so in etwa hat der Kollege Peter Stöger ja heute dann auch in seiner ganz eigenen Art, wie er das immer macht, dann zusammengefasst.
Die einen diplomatisch.
Sagen, genau, er meinte, die einen sagen so, die anderen sagen so, dann ist es eh wurscht, war quasi seine Aussage.
Ich denke, dass sie über das Jahr hinweg so strittige Szenen im Großen und Ganzen auch ausgleichen. Es ist ja irgendwo ein Verdienst, wenn man diese Strafraumsituationen kreiert. Dann zwingt man die Schiedsrichter dann diese Entscheidungen zu treffen. Also es ist nicht so, dass man dann unverdient zu diesen Situationen kommt. Ich denke, es gehört einfach dazu. Und also ich glaube, solche Situationen wird es immer geben, was für mich persönlich jetzt eher ein Thema ist, wo ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass das klarer ist, ist eher die Handspielregelung, weil da habe ich wirklich ein bisschen den Überblick verloren. Bei solchen Situationen so wird es immer geben, aber beim Handspiel muss ich sagen, da bin ich momentan, habe ich echt das eine oder andere Fragezeichen, wo ich denke, da wäre ein bisschen mehr Klarheit auch für die Schiedsrichter sehr viel geholfen, weil da gibt es für mich zu viele Themen momentan.
Ja, da sind Sie mit Sicherheit nicht der Einzige. Das wird sehr viel diskutiert, nicht nur an den Stammtischen. Bleiben wir vielleicht noch bei Ihrer Mannschaft und bei dem gestrigen Erfolg. Nach der ersten Hälfte, wie sehr haben Sie da grundsätzlich noch daran geglaubt, dass das noch gut ausgeht nach dem 0-2 Rückstand?
Ja, sehr. Also ich bin mit.
Tatsächlich?
Ja, definitiv. Ich bin relativ emotionslos in die Halbzeit gegangen. Ich denke, das ist auch wichtig. Man muss auch einen klaren Kopf haben in solchen Situationen. Wir haben das Spiel ist nicht so weit von dem weg gewesen, was ich gewusst habe, was die Herausforderung sein wird in dem Spiel. Ich habe genau 2-3 Punkte im Kopf gehabt, wo ich gewusst habe, so können wir dem Spiel nochmal eine ganz andere Dynamik geben. Es ist immer dann jeder im Stadion, das verstehe ich auch, bewertet das Spiel emotional, aber letztendlich haben wir das 1-0 kassiert. Dann haben wir 2 Standardsituationen gehabt, wo wir überstehen haben müssen, wo einmal der Drago rettet und einmal die Latte. Das war gefährlich und das hätte dem Spieler einen schlechten Fall aufgeben können. Aber nach dem 0-1 haben wir schon dann den Druck erhöht und man hat gemerkt, da geht ein bisschen was und dass wir dann mit so einem unglücklichen 0-2 in die Halbzeit gehen, das muss man auch wegstecken können. Und in der Halbzeit haben wir uns klar 2-3 Punkte zurechtgelegt und ich kenne meine Mannschaft inzwischen sehr gut. Also die braucht man nie abschreiben, die haben unglaublichen Willen und Moral und ist halt aber trotzdem dann umso schöner, wenn sie das auch so unter Beweis stellen können und solche Siege tun dann umso mehr gut, weil man sie wieder selbst viel bewiesen hat und auch allen anderen zeigen konnte, wie viel in einem drinnen steckt.
Dieses Empfinden, das Sie gerade beschrieben haben, das war das Ihre. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Mannschaft das auch hatte oder braucht es da eben dann schon diese 2-3 Punkte, die Sie gesagt haben, die sich das Trainerteam dann überlegt, die dann in der Pause angebracht werden, besprochen werden, um auch vielleicht diesen Glauben im Team dann wieder zu wecken?
Ja, ist normal. Die Jungs sind natürlich auch emotionaler, die haben 180 Puls, die gehen dann da rein und die kommen natürlich mit einer anderen Energie dann in die Halbzeit rein wie ich, obwohl manchmal ist man natürlich mehr mitgerissen oder weniger. Aber wir kennen uns inzwischen schon recht gut und wir haben unsere Abläufe und in die sind wir sehr klar. Und meine Erfahrung ist, dass die Burschen dann wirklich sehr aufnahmefähig sind, dass wir auch ein gegenseitiges Vertrauen entwickelt haben. Und wir haben uns genauso auch sehr konstruktiv in der Halbzeit auseinandergesetzt, sind mit 2-3 ganz klare Vorgaben wieder raus. Und dass die Burschen das dann halt so umsetzen, ist umso schöner und sehr erfreulich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in der Halbzeit schon nur mehr auf vorbereitet habe, einen geordneten Rückzug, sondern ganz im Gegenteil. Also 2 Tore zu schießen ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Und mit der Überzeugung sind wir schon auf den Platz gegangen. Und ich denke, das hat man auch gesehen.
Ja, Manfred Fischer hat den Deckel drauf gemacht mit seinem Tor, das wir auch nochmal vorliegen haben. Was erfreut Sie oder gefällt Sie denn besonders an diesem Tor? Die Vorbereitung von einem der Jungen, über die wir ja viel sprechen, auch immer wieder im Zusammenhang mit der Austria, im Salz, oder Fischer, der es dann macht?
Ja, beides. Und was ich immer betone in dem Zusammenhang ist einfach, dass wir haben ein funktionierendes Kollektiv und das schon seit über einem Jahr. Und ich denke, das sieht man auch immer wieder. Und mich freut es für alle Beteiligten und trotzdem aber auch für den Mandy Fischer, weil er ist echt ein vorbildlicher Profi, ein vorbildlicher Kapitän. Er ist ein richtiger Mentalitätsspieler und ist die ganze zweite Halbzeit, wenn man jetzt nur einen Spot auf ihn richtet, er ist ja die ganze Zeit so marschiert und das Tor ist auch ein gutes Beispiel. Er fängt den Ball ab, er spielt ihm noch vorne weg, er geht mit voller Überzeugung in den Strafraum durch. Ich sage, wenn solche Tore, weiß ich nicht, in einer der Top 5 Ligen passieren, dann sagt man, besser geht's nicht. Der Chip vom Sanel ist auch überragend gespielt mit voller Überzeugung. Aber wenn man jetzt das im Kontext sieht von der zweiten Halbzeit, wir haben extrem druckvoll gespielt, wir haben sehr viel Druck auf die letzte Linie permanent erzeugt und ich glaube, war am Ende dann auch ein richtiger Kraftakt und war auch verdient am Ende.
Christoph, was Ihre beiden Mannschaften vielleicht eint, ist, dass beide, sagen wir mal, schwierig in die Saison gestartet sind, natürlich auf anderen Ebenen, aber trotzdem hat man vielleicht bei beiden nicht so sehr damit gerechnet, vielleicht bei Ihnen noch eher, weil es ja diesen auch sehr kurzfristigen Trainerwechsel gab. Jetzt hatten viele vielleicht die Hoffnung, dass es nach dem Sieg vergangene Woche bergauf geht, heute der Rückschlag. Auch da haben wir nochmal die Tore des LASK. Sie müssen nicht hinschauen, wenn Sie nicht wollen, aber wir können es gemeinsam gerne noch einmal betrachten. Waren Sie dann doch überrascht, dass es über weite Strecken, wie gesagt, da waren Verletzungen, haben wir schon kurz angesprochen, aber trotzdem, dass einfach so gar nichts heute gefühlt funktionieren wollte? Oder haben Sie es gar nicht so erlebt?
Mein Eindruck war, dass wir tapfer verteidigt haben, dass wir schon gefightet haben, aber mit dem Ball zu schnell ihn wieder verloren haben, Ballverluste bei den zweiten Bällen wir nicht konsequent genug waren und diese Überzeugung heute in der Offensive gefehlt hat. Und insofern gibt es natürlich so Tage, wo es einmal nicht im offensiven Bereich so rennt, dann war es halt wichtig, dass du das Unentschieden mitnimmst. Darum ist es sehr bitter, wenn man so spät dann auch die beiden Tore bekommt. Aber wie wir immer wieder betonen, im Erfolgsfall gilt es nicht abzuheben, im Misserfolgsfall auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern stabil zu bleiben. Ich glaube, das hat uns die letzten Jahre ausgezeichnet und jetzt gilt es zu schauen, wie tatsächlich dann die Gesundheitssituation bei den Spielern ist, zu analysieren, zu regenerieren und dann spielen wir nächste Woche gegen Altach und werden alles dran setzen, dass wir die 3 Punkte in Linz lassen.
Die beiden Herren haben ja auch eine Vergangenheit beim LASK. Nikolas, bevor Sie eben ins Lavantal gewechselt sind, haben Sie dem LASK gehört, wenn Sie auch verliehen waren über weite Strecken? Hat man ja da bei dem Sieg heute auch gemerkt, was da abfällt? Weil es war ja für beide Linzer Vereine in der Saison bislang nicht so einfach.
Ja, ich glaube, die Linzer Derby sind immer Riesenspiele. Ich glaube, das Stadion war auch ausverkauft, oder? Mit 18.000 oder was?
19
waren es, ja. 19.000, ja. Die Fanlager haben wieder richtig Party gemacht beim Spiel. Und ja, ich glaube, beim Jubel hat man auch jetzt gesehen, die ganze Bank ist aufgesprungen, zum lange gerannt. Und ja, da merkt man einfach, dass schon viel abfällt mit dem Sieg.
Jetzt ist es natürlich unfair, den Kollegen zu kritisieren, aber trotzdem, wir haben da die Tore gesehen. Das 0-2 aus Sicht von Blau-Weiß Linz natürlich einigermaßen unglücklich. Das 0-1 haltbar aus Torhütersicht oder nicht?
Das ist immer, finde ich, sehr schwer zu sagen, wie er die Situation empfunden hat, wie die Sicht war für ihn, was er für Gedanken hat, aber er ist schon sehr, sehr nah im Eck eingeschlagen. Also,
das sehen wir es noch einmal.
Ja.
Kann, aber muss nicht, oder wie?
Glaube ich, fällt unter die Kategorie. Aber ich habe auch die letzten Spiele von ihm gesehen. Freut mich, dass wir wieder einen jungen, guten Tormann in der Liga dazu bekommen haben. Also ich glaube, die Tormänner sind richtig gut aufgestellt in der Bundesliga wieder.
Genau, und das muss man ja zur Verteidigung auch sagen. Christoph Bescher hat wirklich gut gehalten bis hierhin. Da beim 0-2, Sie haben es vorhin eh schon gesagt, gut für ihn und vielleicht auch für die Nachbetrachtungen für die nächsten Tage, dass es nicht das entscheidende Tor dann am Ende gewesen ist, nehme ich an.
Also ich denke, man hat in der Saison schon gesehen, dass er ein wirklich sehr guter Tormann ist mit hoher Qualität. Natürlich ein junger Spieler und wie immer bei jungen Spielern muss man ihnen auch zugestehen, dass es da und dort mal Rückschläge gibt. Aber wenn man einfach gesamthaft sieht, wie er schon in der Saison gehalten hat, hat, ob das jetzt war gegen Salzburg beispielsweise, dann sind wir sehr glücklich, dass wir ihn bei uns haben. Und ja, war schade dann das zweite Tor. Allerdings, wenn das das 1-0 wäre, wäre es wahrscheinlich noch bitterer. Weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber dennoch, wir wissen, was wir in ihm haben und seine Qualität. Und jetzt gilt es sowieso nach vorne schauen, weil ändern können wir es eh nicht mehr.
Ja. Nach vorne schauen wollen wir auch mit dem Blick auf die Tabelle vielleicht, um auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die drei Vereine der drei Herren, die heute hier bei uns im Studio zu Gast sind, im Moment stehen. Der WAC also auf dem 4. Platz mit 11 Punkten, die Wiener Austria im Moment auf dem 7. Platz mit nur einem Punkt weniger, nämlich mit 10 Punkten, und Blau-Weiß Linz sehen wir da mit 4 Punkten auf den 11. Platz. Und um bei Blau-Weiß Linz zu bleiben, Christoph Beschek, wir sehen natürlich auch, was die Tore und die Tordifferenz betrifft. Und das war ja auch ein Thema in diesen ersten Runden, dass halt nach vorne hin wenig gegangen ist. Dann kam die Verpflichtung von Sean Weißmann, der dann gleich getroffen hat, doppelt in seinem ersten Spiel vergangenes Wochenende. Würden Sie sagen, im Nachhinein betrachtet, jetzt hat man natürlich den Torschützenkönig in seinen eigenen Reihen, der aber auch im doch eher schon fortgeschrittenen Alter ist. Also war das vielleicht ein bisschen zu risikohaft, sich da auch zu sehr darauf zu verlassen, dass der noch einmal so eine Saison spielt? Ronny Waldo nämlich, so wie die vergangene ist gewesen ist?
Nein, dass der Ronny hohe Qualität hat, ist, denke ich, unstrittig in der Bundesliga, und wir wissen absolut, was wir an ihm haben. Gleichzeitig haben wir in der Offensive einige Veränderungen durchgenommen oder durchgeführt. Man muss vielleicht nur auch da in Erinnerung rufen, von jener Mannschaft, die letzte Saison in der Meistergruppe war, konnten wir alle halten, bis auf zwei Spieler, das war der Radek Wittek und der Sum Diabaté. Der Rest ist geblieben und hat teilweise, ob das war Manu Maranda oder jetzt anders, und sogar verlängert. In der Offensive haben wir von Nico Meyer bis Huskovic oder Gnoll Müller zu den bestehenden Spielern auch noch zusätzliche Inputs geholt. Und dann hat sie auch noch die Gelegenheit mit Sean Weißmann ergeben, aber um auch noch im 1 gegen 1, wie auch in der Geschwindigkeit und bei der Torgefahr etwas zu machen, gab es ja auch diese Transfers oder diese Verpflichtungen. Also insofern glaube ich nicht, dass wir das auf die leichte Schulter genommen haben. Ändert aber nichts daran, dass der Ronny sehr hohe Qualität hat. Und ich glaube, schon wichtig ist, den bisherigen Saisonverlauf einzeln, von was die Spiele anbelangt und auch die Spielverläufe zu analysieren. Der Start war natürlich holprig und nicht gut. Trotzdem, glaube ich, war das Cup-Spiel schon ein sehr wichtiger Faktor. Dann auch das Spiel gegen Salzburg, wo man gesehen hat, auch das Potenzial, die Fähigkeit der Mannschaft, und auch gegen den GRK. Heute, wie gesagt, tapfer verteidigt, nach vorne leider nicht wirklich viel gelungen. Aber ich glaube, dass auch da jetzt einfach wichtig ist, die Dinge sorgsam zu analysieren und weiter hart zu arbeiten. Weil, dass wir Tore schießen können, haben wir auch in der Saison schon gezeigt.
Aber können Sie es dann nachvollziehen? Und das gab es ja schon immer wieder, dass eben die Anmerkung kam, Blau-Weiß Linz hat sensationellerweise letztes Jahr den Sprung in die Meistergruppe geschafft. Das heißt, es war ja genügend Zeit da, um zu planen, dass man das etwas verschlafen, verpasst hätte. Oder können Sie damit gar nichts anfangen?
Nein, also überhaupt nicht so, weil zum einen eben der Stamm der Mannschaft, die es in die Meistergruppe geschafft haben, ja geblieben ist, wie gesagt, bis auf zwei Spieler. Und da war ja zu erwarten, dass wir sie nicht halten können. Der Radek Wittek, großartiger Tormann, bin aber auch der Meinung, Viktor Bayern, sehr guter Tormann. Und dass ein Spieler wie Diabaté normalerweise für Blau-Weiß Linz nicht in einer Reichweite ist, muss man einfach auch objektiv so festhalten. Dass dann Lexi Briedl wie auch Christopher Zvetko sich verletzen und Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnten, ist dann auch ein Stück weit Pech gewesen. Aber trotz alledem, wir haben eine Mannschaft, von der wir überzeugt sind. Und der überwiegende Teil der Neuzugänge waren ja alle schon zum Trainingsstart da. Und ich darf auch in Erinnerung rufen, letzte Saison beispielsweise Diabaté kam am letzten Transfertag. Das heißt, summa summarum, der überwiegende Teil der Mannschaft war mit dem Trainingsstart da. Und dass man sich dann immer ein bisschen anschaut, auch noch die Transferdynamiken und Entwicklungen, liegt in der Natur der Sache. Und dann auch nochmal zu schauen, wo ergibt sie vielleicht eine oder andere Option.
Ja, und dann hat sich ja auch noch dieser Königstransfer, wie es dann betitelt wurde, von Sean Weißmann angeboten, nachdem sich sein Transfer zu Fortuna Düsseldorf aus bekannten Gründen zerschlagen hat. Waren Sie da schlussendlich dann überrascht, dass dann auch die organisierte Fanszene gesagt hat, okay, wir akzeptieren diese Entscheidung soweit, wir suchen den Diskurs intern. So war, glaube ich, die offizielle Meldung, natürlich noch einmal auf die Werte oder die Werte in Erinnerung gerufen hat, dass er dann doch in Summe sehr positiv vergangenen Wochenende aufgenommen wurde.
Dass der Transfer oder die Verpflichtung eine hohe Sensibilität hatte, haben wir mehrfach ja auch versucht zum Ausdruck zu bringen, dass uns das bewusst ist, dass uns daher auch das Gespräch mit ihm sehr, sehr wichtig war und ihm auch klar zum Ausdruck gebracht haben, dass die damaligen Postings, die er zwar gleich darauf auch wieder gelöscht hat, aber natürlich inakzeptabel sind und wir uns auch ganz klar vom Inhalt distanzieren. Muss aber auch immer wieder dazu sagen, der Kontext, der größte Massenmord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg, auch von ihm Bekannte, die getötet wurden, haben natürlich emotionalisiert, trotz alledem darf das nicht passieren. Er hat sich distanziert, hat auch klar eingeräumt, dass es ein Fehler war und das war für uns in der Frage der Verpflichtung auch sehr, sehr wichtig. Wir haben dann gemeinsam das Statement formuliert, auch den schon vorab gezeigt und das war auch für ihn absolut in Ordnung. Und das plus der Dialog, und das schätze ich sehr, auch an der Fanszene von Blau-Weiß Linz, dass wir einen sehr wertschätzenden, konstruktiven Dialog pflegen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Mit auch den verschiedenen Interessensgruppen darüber hinaus war natürlich notwendig, haben wir auch so gemacht. Ich glaube aber, dass unterm Strich jeder Mensch auch die Chance bekommen soll, zu zeigen, dass man dazugelernt hat. Es war ein Posting, nochmal, das nicht in Ordnung war, das er auch gelöscht hat, von dem wir uns distanzieren. Gleichzeitig aber auch keine strafrechtliche Verurteilung oder Ähnliches. Ich glaube auch, dass das Justizsystem in Österreich darauf aufbaut, dass man eben auch wieder eine Chance bekommt. Und ein Berufsverbot wäre aus meiner Sicht jetzt auch nicht zielführend. Insofern, wie gesagt, wussten und wissen wir um die Sensibilität. Die Qualität hat er schon gezeigt. Die ist, denke ich, genauso unstrittig. Und halte es einfach für wichtig, dass man gewisse Dinge in einer Familie im Wohnzimmer bespricht und nicht am Balkon. Und insofern bin ich auch für den guten, wertschätzenden, konstruktiven, aber auch kritischen Austausch dankbar.
Stefan, können Sie das nachvollziehen, wenn Christoph Peschek jetzt ja auch sehr ausführlich nochmal dargelegt hat, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, dass ich als Verein dann alles abwäge und dann sage, am Ende des Tages bin ich ein Fußballverein, der gegen den Abstieg spielt oder der halt einfach einen Stürmer in der Situation braucht, weil Ronny Waldo ja auch verletzt war zu dem Zeitpunkt. Und ein Berufsverbot, er ist Fußballer und ich sehe ihn dann als Fußballer und ich kann den brauchen, einen Transfer, den ich sonst vermutlich auch nie tätigen könnte, wenn sich jener zu Fortuna Düsseldorf nicht zerschlagen hätte.
Ja, also ist natürlich, muss man immer sehr situativ entscheiden. Die Entscheidung darf natürlich nicht davon abhängen, in welcher Situation was man sich befindet. Es ist auch nicht so, denke ich. Es muss dann schon gründlich erörtert werden, die ganze Situation. Aber das dürfte ja in dem Fall alles passiert sein. Und ja, ich persönlich bin jetzt ein bisschen zu weit weg vom genauen Kontext, aber so wie der Christoph das jetzt erklärt hat, denke ich, schon wichtig, dass man sich da mit dem im Detail auseinandersetzt, sodass das auch wirklich nachvollziehbar ist. Und ohne jetzt im Detail Bescheid zu wissen, denke ich, dass ganz wichtig ist, aber Menschen machen Fehler und wenn man daraus lernt und wenn man wirklich glaubwürdig das in der Zukunft besser machen will, glaube ich, ist das schon ganz ein wichtiger Faktor, dass man die Möglichkeit auch jemandem gibt. Wenn das dann auch, aber das dürfte ja in dem Fall alles aufgearbeitet worden sein.
Sie haben ja auch gesagt, er war ja auch Thema bei anderen Bundesligisten. In Österreich kennen tun wir ihn natürlich aus Wolfsberg, als er damals 1920 Torschützenkönig gewesen ist. Nikolas, auch dort soll er Thema gewesen sein. Jetzt wieder eine mögliche Rückkehr. Wurde in der Kabine zum Beispiel in Wolfsberg darüber gesprochen?
Ja, man hat schon gehört, dass es Gerüchte gibt, aber es wurde jetzt nicht viel darüber gesprochen, auch nicht, worum es da jetzt ging. Also ich persönlich weiß zum Beispiel jetzt nicht genau, was da genau vorgefallen ist. Also ja, es war jetzt nicht großes Thema in der Kabine.
Gelandet ist er schlussendlich dann bei Blau-Weiß Linz, um vielleicht noch neben dem Kader zu dem Thema zu kommen, die es vielleicht auch schwierig gemacht haben, in diese Saison zu starten. Ich habe schon erwähnt, Sie haben relativ kurzfristig Ihren Trainer dann verloren mit Gerald Scheiblinger, der zu den Grasshoppers nach Zürich gegangen ist. Welche Lücke hat auch er dann hinterlassen, vor allem, weil ihm diese Kurzfristigkeit gegeben war?
Ja, der Gerald hat über die letzten Jahre hervorragende Arbeit gemacht und wir sind ihm sehr, sehr dankbar für das großartige Engagement, für sein Fachwissen, das er auch mit dem gesamten Trainerteam natürlich eingebracht hat und wie er auch für den Club gelebt hat. Und dass dann immer wieder mal sie Chancen auftun. Und das hat auch der Gerald ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass das Ausland für ihn reizvoller mal sein kann. Dass es dann so flott ging, war, glaube ich, für alle Beteiligten überraschend. Aber das, so ist der Fußball mit all seinen Dynamiken. Und wichtig war, dass der Trainingsplan, das heißt auch die komplette Vorbereitung, ja gestanden ist. Auch die Transfers, die Spielerverpflichtungen bis zu diesem Zeitpunkt waren auch von Sportdirektor Christoph Schössmetter und Gerald Scheib-Lehner abgesprochen. Und freuen uns für ihn, dass er, und drücke ihm die Daumen, eine spannende Aufgabe hat. Aber gleichzeitig auch, dass zum Beispiel mit dem Andika Leitner oder Daniel Roscher auch Teile des Trainerteams geblieben sind, die Spielidee, die DNA des Clubs auch sehr, sehr gut kennen und haben dann in einem sehr sorgsamen Prozess die Entscheidung auf Mitja Möritz getroffen, von dem wir auch absolut überzeugt sind.
Ja, und Gerald Scheib-Lehner hat übrigens heute gewonnen im Cup in der zweiten Runde. Grasshoppers Zürich kennen Sie natürlich auch ganz gut. Stefan Helm, spannende Aufgabe, hat jetzt der Ex-Geschäftsführer gesagt von Gerald Scheib-Lehner. Kann man es so umschreiben? Ist schon auch recht intensiv, oder? Was
es
dort alles auf ihn einprasselt.
Sehr intensiv und spannend. Also Grasshopper Club ist ein Riesenverein in der Schweiz mit einer der größten Traditionen. Es ist ein Rekord-Cup-Sieger und Meister. Und sie haben, glaube ich, diesen Switch, dass sie halt nicht mehr diese Position im Schweizer Fußball einnehmen. Das ist noch ein anhaltender Prozess. Ich war vor 4 Jahren da und da ist gerade der Verein aus Schweizer Händen nach China verkauft worden mit portugiesischem Einfluss, danach an amerikanische Investoren, die jetzt wieder, glaube ich, in irgendeiner Form mit Bayern München irgendwie so eine Kooperation haben. Und ist sicher sehr spannend, aber gleichzeitig auch, sie haben einen wunderschönen Campus, Trainingsfacilities und im letzten Grund spielen hat auch einen gewissen Flair, aber ich bin mir sicher, dass er genug zu tun hat, aber es ist echt ein cooler Verein und in Zürich mit dem Club ist schon was Besonderes, also das ist jetzt nicht so, dass er irgendwo hingegangen wäre, auch wenn es sicher herausfordernd ist momentan, aber Grasshopper Club Zürich ist ein geiler Verein, das hat mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich war über 2 Jahre da und ist schon eine besondere Aufgabe. Also kann ich schon verstehen, dass das für ihn reizvoll war.
Ja, in der Liga ist am vergangenen Wochenende, glaube ich, auch der erste Sieg dann geglückt. Was trauen Sie eben ganz kurz noch grundsätzlich zu?
Ich glaube, dass das sehr offen kommuniziert wurde, dass sie jetzt, glaube ich, das drittkleinste Budget haben in der Liga. Das heißt, sie sehr viele junge Spieler haben. Ich habe nie einen Blick auf die Schweizer Liga verloren und es wird sicher eine herausfordernde Saison werden, aber ich glaube, dass sie sich alle dessen bewusst sind. Ich habe mit Alain Sutter einen Sportdirektor bekommen, der den Ruf hat, dass er einen klaren Plan hat. Der hat über 5 Jahre in Zeidler bei St. Gallen gehabt und die sind auch durch dick und dünn gegangen. Also ich glaube, es gibt schon einen klaren Plan und dementsprechend, glaube ich, hat er da gute Leute, mit denen er zusammenarbeitet und wird sicher herausfordernd, aber ist auch so, dass er da mit guten Leuten zusammenarbeitet und ich glaube auch, dass der Scheibe dort gut hinpasst und dass er da das bringen wird, was sie von ihm erwarten.
Ja, und auch für ihn natürlich ein ganz großer Schritt, wo er sich hoffentlich weiterentwickeln kann. Wir wünschen ihm alles Gute, halten die Daumen, schauen wir natürlich mal genau hin, wie es den österreichischen Trainern geht, die im Ausland tätig sind. In Linz ist dann Mitja Möritz in seine Fußstapfen getreten, für den es ja gewissermaßen dann auch in Karlstadt gewesen ist, weil er beispielsweise nicht mitsprechen konnte oder nicht mehr so viel, was etwaige Transfers betrifft, weil halt einfach alles sehr knapp war. Denken Sie, dass das dann für ihn auch einigermaßen schwierig war und vielleicht auch mit Schuld daran getragen hat, dass die Abläufe am Anfang noch nicht so waren, wie man sich das vorgestellt hat, dass die Ergebnisse noch nicht so gekommen sind, wie man sich das vielleicht erhofft hatte?
Also der Mitja hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er mit relativ wenig Mitteln und die Freunde vom FAC, seien wir da bitte nachsichtig, die ich alle sehr, sehr schätze, aber ich glaube, die haben jetzt auch nicht das allergrößte Budget in der zweiten Liga, also unter die Top 3, glaube ich, sind es nicht, was das Budget anbelangt. Und auch dort ist immer wieder geschafft, eine Mannschaft gut zu entwickeln, auch immer wieder mit neu aufzubauen und sich auf die Situationen einzulassen und die dann auch toll zu bewältigen. Also insofern sind wir ja auch aus diesem Prozess heraus und damit war ich von Anfang an für uns einer der Top-Kandidaten. Einfach auch bestärkt und gestärkt in dem gewesen, dass wir ihn für den absolut richtigen Trainer halten. Und natürlich wussten auch wir alle um die Challenge, dass der Trainingsstart schon stattgefunden hat, der Kader steht. Aber das ja auch in den Hearings, nämlich in der Analyse des Clubs, auch der Mannschaft und der Spielidee und wie man diese weiterentwickeln möchte, wichtige Faktoren waren. Ich glaube nämlich, dass einer der großen Fehler immer wieder ist, zu glauben, mit einem Trainerwechsel muss man alles immer ganz neu machen. Nur im Regelfall hat ein Club ja auch Spielprinzipien, auf das sollte wiederum Anforderungsprofil für die jeweilige Position draufsetzen. Und so sollten ja dann auch die Spieler gesucht und der Kader zusammengestellt werden. Und daher war es uns auch wichtig, eben in dieser Trainersuche auch diese Prinzipien nicht außer Acht zu lassen. Und das hat wunderbar dann auch gepasst, dass die Challenge nach einer außergewöhnlichen Saison für Blau-Weiß Linz. Eine große, es ist klar. Ich möchte aber auch hinzufügen, ich habe seit dem Frühjahr schon gesagt, in der Saison, nämlich in der jetzigen, wird es ausschließlich um den Klassenerhalt gehen. Dass die Meistergruppe großartig war, keine Frage, aber auch mit dem Wissen, dass der SV Ried aufgestiegen ist, also ein weiterer Club, der in einer ähnlichen Umsatzgröße sich befindet, war mir von Anfang an klar, es wird in dieser Saison ausschließlich um den Klassenerhalt gehen. So schön Träumereien sind, müssen wir aber trotzdem der Realität ins Auge blicken und das wusste der Mitte, das wussten wir, deswegen sind wir auch alle sehr stabil in dieser Situation und werden sie auch gemeinsam meistern.
Aber Sie kennen natürlich das Spiel der Medien und Fakt ist, es hat 5 Runden gedauert, bis endlich dann der erste Sieg geglückt ist. Wenn ich Ihnen jetzt aber zuhöre, dann kann man ja eigentlich raushören, dass alle wissen, dass es ein Projekt jetzt auch ist, nach eben dieser großartigen Saison, wie Sie es gesagt haben, jetzt weiter darauf aufzubauen. Das heißt, der Trainer braucht sich unabhängig von Ergebnissen dann keine Sorgen eigentlich machen. Oder ist das Spiel dann doch ein anderes?
Naja, besorgt, also sozusagen unglücklich über jede Niederlage sind wir eh gemeinsam, aber klar, der Mitte hat 100%ige Rückendeckung, wobei da muss man immer ein bisschen aufpassen, habe ich gelernt, ne, wenn ein Geschäft jetzt 100 Mal sagt, ist
auch. Du kannst 2 Tage später ja, schon ganz anders anschauen.
Nein, aber Spaß ohne, nein, absolut. Und ich glaube, wir haben auch gezeigt in den Jahren, wo ich jetzt auch hier sein darf, dass wir auch, wenn es einmal ein bisschen holprig war, stabil geblieben sind. Darf ich erinnern, erste Saison nach dem Aufstieg in die Bundesliga war ja der Start jetzt auch nicht so, dass alle nur die Laola-Welle gemacht haben und gesagt haben, boah, ihr marschiert durch, ihr spielt um die Top 3. Eher im Gegenteil, uns wurde ja teilweise sogar die Bundesliga-Tauglichkeit sozusagen in Frage gestellt. Und auch da haben wir gezeigt, dass wir ruhig geblieben sind, besonnen geblieben sind und hart gearbeitet haben. Und gerade für einen Arbeiterverein gehört es auch dazu, hart zu arbeiten. Auch in der letzten Saison sind wir sehr gut gestartet, hatten aber auch mal eine Phase, wo auch nicht nur Sieg um Sieg eingefahren worden ist. Und ich finde, die Qualität, auch in einer Zusammenarbeit, zeigt sie, wie man gemeinsam mit Herausforderungen umgeht. Und das haben wir in der Vergangenheit sehr stark, finde ich, gelebt, dass wir zusammengehalten haben und uns wechselseitig die Kraft gegeben haben. Und das werden wir auch diese Saison so machen.
Sie haben ja, Stefan, ein, wie ich finde, sehr interessantes Zitat in meinem Interview gegeben vor ein paar Wochen, wo es auch bei Ihnen ganz anders ausgeschaut hat als jetzt. Und haben gemeint, eigentlich zeichnet sich ja ein Trainer dadurch aus, dass er in einer Krise zeigen kann, was er kann und nicht, wenn es eben läuft, weil dann gefühlt kann es ja eh jeder selber spitzt gesagt. Wie sehr nervt Sie das oder wie sehr ist das mitunter das Mühsamste an diesem Job als Trainer, dass sobald es schwierig wird, sobald die Ergebniskrise da ist, eigentlich sofort der Trainer in Frage gestellt wird und man vor jeder länderspielbedingten Ligapause, und es gibt viele diesen Herbst, eigentlich Sorge haben muss, ob man danach auch noch auf der Trainerbank sitzen darf?
Ja, ich denke, dass einfach der Fußball, der hat sich ganz schnell entwickelt in die letzten Jahrzehnte, aber das geht sehr rasant und ich glaube, so wie alles professionalisiert wird, ist auch für die Vereine wichtig, so wie das gerade beschrieben wurde, dass man halt schon heutzutage konzeptionell arbeitet, einen klaren Plan verfolgt. Ein Trainer hat so viel Einfluss auf ganz viele Dinge innerhalb eines Vereins. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass ja die Vereine in dem Sinne professionalisieren. So eine wichtige Personale muss einfach gut ausgesucht sein und muss auch in sehr enger Abstimmung mit den Vereinsverantwortlichen zusammenarbeiten. Und ich glaube, für diese Vorgehensweise gibt es inzwischen viele Vereine und ich glaube, wir müssen uns auch immer fragen, sind wir innovativ, sind wir am letzten Entwicklungsstand. Wenn ich jetzt zum Beispiel momentan nach Skandinavien schaue, wenn ich in die internationalen Bewerber schaue, dann habe ich das Gefühl, dass da was passiert ist in den letzten 8 Jahren und dass die sehr konzeptionell arbeiten und da hat sich was entwickelt, auch was die Trainerarbeit betrifft. Und ich glaube, dass bei uns das auch sehr wichtig wäre, dass man eben nicht nur die Ergebnisse bewertet, weil wenn man nur in Parameter Ergebnis hat, dann ist es einfach so, die Liga ist extrem knapp. Wir brauchen nur hernehmen Blau-Weiß-Linz gegen Salzburg in letzter Sekunde, wenn man das so sagen darf, durch einen Elfmeter Unentschiedener. Heute wieder der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten. Es war ein recht enges Spiel. Es ist alles sehr knapp beisammen und dann glaube ich, kann man da am besten einen Weg machen, wenn man aber einen klaren Plan hat, wenn man auch andere Bewertungskriterien hat. Und ich glaube, dass man dadurch auch sich einen Vorteil verschaffen kann. Und das geht aber nur, wenn man im ganzen Verein eng zusammenarbeitet. Da braucht man gute Prozesse. Ich glaube, dass wir die haben, auch wenn von außen noch nicht mehr viel hereingetragen wird. Aber ich denke, es ist auch ein Stück weit eine Entwicklung. Und einen letzten Punkt kann ich noch anführen. Meines Wissens ist in die Top 5 Ligen die Halbwertszeit von Trainer inzwischen höher. Und dann gibt es so, ich will es nicht so verallgemeinern, aber in die südlicheren Länder, wo es ein bisschen emotionaler zugeht, sind sie kürzer. Und dann müssen wir als Österreicher uns auch fragen, wie entwickeln wir uns in dieser Spannweite und wo befinden wir uns? Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit einfach mit Professionalität zusammenhängt. Und ja, so ist halt die Situation von einem Trainer, muss man ein Stück weit auch akzeptieren.
Ja, Fakt ist, die Geduld ist oft nicht so ausgeprägt in Fußballclubs, wenn es um die Personalie Trainer geht. Und da durchlebt man dann schon auch Höhen, Tiefen, da kann es mal eng werden. Und dann ist es wieder entspannter, wie im Moment bei Stefan Helm. Christoph Jochum zeichnet trotzdem noch einmal diese letzten Wochen des Austria-Trainers nach.
Es ist Ende August, als Stefan Helm uns mitnimmt auf die Reise von der Generali Arena nach Hause ins Burgenland. Es ist eine schwierige Phase, die Austria mit dem Rücken zur Wand. Helm angezählt, aber während wir telefonieren, wird schnell klar.
Ja, hallo?
Stefan Helm hat die Situation im Griff.
In die Phasen gehe ich bewusst in einen Modus, wo das mich extremst antreibt, dass ich das beweisen will, dass ich mit meinem Team das schaffe. Ich bin jetzt seit knappe 8 Jahren im Profifußballgeschäft und ich will keine einzige Minute missen. Und ich will mir auch nicht das verbauen durch Negativität, dass ich nicht jede Minute genieße, indem ich halt in der Challenge bin. Ich lasse mir das jetzt nicht zusammenhauen durch eine schlechte Phase. Das war ja ein total falscher Zugang. Jetzt, wo ich mich beweisen muss, knicke ein und sehe nur das Negative und dann werde ich kritisiert. Und dann so heißt es ein anderer Trainer. Das gehört alles dazu. Das habe ich alles mit eingekauft.
Was dann kommt, sind 3 Siege in Folge und der Beweis, dass es sich lohnen kann, Ruhe zu bewahren, ans Trainerteam zu glauben.
Die haben alle auch Vernunft, die haben alle ganz gut analysiert, die haben nie den Glauben verloren an das Tun. Also wir haben die Dinge auch nicht großartig verändert, auch wenn dann die Ergebnisse nicht gepasst haben. Ich finde, das ist, ja, einfach sehr, sehr wichtig auch in den handelnden Personen, weil es überträgt sich einfach alles auf die Spieler. Das ist ein sehr, sehr fragiles Gebilde.
Das gestrige Spiel, der beste Beweis dafür, wie fragil alles ist und wie nah Erfolg und Misserfolg beieinander liegen können. Die Austria dreht von 0:2 auf 3:2.
Bari! Die Austria mit dem Anschlusstor. Ausgleich. Eckenstein, Uhl verlädt Leitner. Das gibt's ja nicht! Die Austria dreht das Spiel! Fischer mit dem 3:2.
Man muss mit dieser Gruppe immer sehr, sehr sorgsam umgehen und ich glaube, unsere Aufgabe ist es einfach, dass wir ihnen die besten Möglichkeiten liefern, dass sie Leistung abliefern, nicht mehr, nicht weniger. Und die Leute, die da jetzt alle werkeln, schon seit einem längeren Zeitraum, ich glaube, die machen das gar nicht so schlecht.
Die Ruhe, die Helm ausstrahlt, nicht Fassade, sondern Charaktereigenschaft. Aber man glaubt es kaum, auch er kann unangenehm werden.
Was bringt denn den Trainer Stefan Helm aus der Balance?
Wenn ich die letzte Schokobanane ist.
Das ist das Schlimmste?
Ja, ich glaube, also wir sind ja nicht sehr streitfähig. Wir sind ja harmoniebedürftig, wir zwei. Vielleicht der einzige Moment, wo der Stefan laut wird so, und er kämpft um diese Banane.
Richtig laut wird sonst maximal noch im Auto. Auf der Fahrt nach Parmhagen.
Ja, also da waren viele interessante Sachen dabei. Ich sage mal so, ich glaube, Deutschland sucht den Superstar, geht sich nicht aus, wenn ich das so sagen darf. Das mit den Schokobananen stimmt?
Also wir müssen definitiv an der Ernährung in unserem Büro arbeiten. Also wir greifen viel zu oft auf.
Aber man sieht das nicht, wenn ich das
sehe. Naja, wenn ich so meine Bilder sehe. Also ich habe auch schon mal bessere Verfassung gehabt, aber es ist momentan nicht die Phase, wo ich so auf meine Fitness schaue. Ich schaue eher darauf, dass ich die Zeit momentan einfließen lasse in die Trainerarbeit, muss ich ehrlich zugeben.
Gut, wir wollten sicher gehen, dass heute keine Unzufriedenheit vorhanden ist. Deswegen haben wir vorgesorgt, der liebe Christian, unser Aufnahmeleiter, hat eine Packung Schokobananen mit.
Es ist wie im Büro, keiner schaut auf uns.
Bitte, es darf natürlich jeder in die
verkehrte Richtung.
Jeder darf zugreifen, nur die letzte, bitte nicht.
Ja, eine geht schon.
Eine geht, ja.
Ist auf niemanden. Danke, Konkurrenz, schlecht.
Also bitte, lassen Sie sich schmecken, danke, gerne, auch Christian Weghardner welche mitbringen, wie auch immer das dann aufgeteilt wird. Die Musik wird mich noch interessieren. Nikolas, mir ist nämlich geflüstert worden, dass Sie in der Kabine des WAC wohl unter anderem auch für die Musik zum Teil zuständig sein dürften. Stimmt das?
Unter anderem, ja.
Unter anderem.
Wir mischen da ein bisschen durch.
Ja, da hätte, glaube ich, Stefan Helmets rein gesanglich keine Chance. Aber Alice Cooper Poison, ist das etwas, was da läuft oder ist das zu altvaterisch?
Ja. Eher andere Musikrichtungen. Also wenn ich mache, geht es eher in die Hip-Hop-Richtung. Ein paar Oldies sind auch immer dabei. Kommt immer ein bisschen auf die Stimmung an.
Also Stefan Helm, best of. Huh? Schick mal ein MP3 rüber.
Ja,
ja. Ich hätte schon was. Ja.
Ein paar Aufnahmen.
Und den Status als DJ, das haben Sie sich wie erarbeitet oder wie hat sich das ergeben?
Also das ist eigentlich, ich mache das immer nach dem Spiel am nächsten Tag beim Regenerationstraining. Dann haben wir einen Schöpfi, der liegt eigentlich so im Training auf jeden Tag. Und während dem Match macht es der Angie, der Gattemeier. Also wir haben da so ein Dreierradl.
Okay.
Und der Pink ist auch dabei.
Das ist dann die Oldies-Abteilung wieder, oder wie?
Schöpf und Pink, ja.
Also DJ, sehr erfolgreicher Torhüter. Und dann haben wir eine sehr interessante Zuschauerfrage, die mit der Karriere davor zu tun hat. Oder ich hoffe, Sie können es uns erklären, weil es hat uns die Frage etwas ratlos zurückgelassen. Vermisst du manchmal deine Zeit als Skirennfahrer? Fragt Fabian. Ich nehme an, es ist ein Insider, oder?
Tatsächlich war ich also Skirennläufer in meiner Kindheit, Jugend. Und es war ganz interessant, weil der Weg hätte sich auch anders ergeben können. Ich hätte nach Saalfelden gehen können zur Skischule,
okay,
als ins Internat. Aber habe mich dann schlussendlich für den Fußball entschieden. Also es stimmt schon, ich wäre...
Tatsächlich, wir lernen nie aus in der Sendung. Sehr. Und was hat dann schlussendlich den Ausschlag für den Fußball gegeben?
Ja, einfach war ich mit mehr Leidenschaft dahinter. Es hat mir mehr Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin mehr für einen Mannschaftssport geschaffen als jetzt Einzelsport und kalt war es auch.
Ja, wobei im November, Dezember kann es am Fußballplatz auch unangenehm sein.
Ja,
vor allem, wenn man wenig zu tun hat.
Aber hinten. Die Skischuhe dann so unangenehm, das waren so ein paar Faktoren, nein. Aber mein Herz hat einfach für den Fußball geschlagen.
Okay.
Und deswegen, genau.
Und Fabian 0312 ist bekannt, oder?
Genau, das also
war ein Kollege von damals.
Ein Skifahrer, genau. Anderer Verein, aber auch Skifahrer.
Okay. Na, liebe Grüße an der Stelle. Schön, dass wir das auch geklärt haben und auch was dazugelernt haben. Man lernt nie aus. Stefan Helm, um zu Austria zurückzukommen. Jetzt wurden diese Wochen nochmal schön nachgezeichnet. Was Sie begleitet hat, zumindest in der Außendarstellung, Sie sind immer ruhig geblieben in allen Situationen. Wie gesagt, zumindest nach außen hin. Ob es intern auch so gewesen ist, können Sie uns vielleicht verraten. Haben Sie grundsätzlich diese, ich sage es jetzt einfach so frech, diese Hysterie, die zum Teil am Verteilerkreis entstanden ist, weil, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, ein paar Monate davor ist die Wiener Austria fast Meister geworden.
Ja.
Und dann auf einmal ist alles schlecht und alles nicht mehr gut genug, was Sie und Ihr Team machen. Haben Sie das nachempfinden können?
Ja, also man muss das schon ganz stark unterscheiden. Zum einen, was außerhalb des Vereins passiert und was innerhalb des Vereins passiert. Und innerhalb des Vereins waren wir schon sehr klar in der Kommunikation. Wir haben da sehr klare Prozesse auch. Ich habe das eh oft auch letztes Jahr betont. Wir gehen sehr kritisch, aber konstruktiv miteinander um. Und wenn man in einem permanenten Austausch ist, dann ist eh jeder permanent auch informiert, wo stehen wir, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht. Und natürlich war der Start mit dem Cup aus extremst ärgerlich für alle Beteiligten. Ist auch immer schwer, sowas zu erklären. Aber solche Dinge passieren einfach. Und ich habe da aber direkt gespürt, und das muss ich schon sagen, das hat mir nicht taugt. Ich habe direkt gespürt, da ist ein bisschen mehr im Hintergrund wie nur dieser Ärger über dieses Spiel. Und das glaube ich, das wäre gut für uns alle, dass wir dass wir da klarer bleiben und das, was wir uns aufgebaut haben, dass das ein stärkeres Fundament
ist. Aber was war das, was Sie gemeint haben, da ist mehr, was Sie gespürt hätten?
Ja, einfach das... Diese Klarheit, auf welchem Weg wir uns befinden, da habe ich das Gefühl, haben wir vielleicht nicht alle Leute hundertprozentig abholen können, weil es war für mich ganz klar, danach in diesen Spielen, wir sind ganz souverän in der Conference League weitergekommen, haben dann mit Ostrava 50-50 Gegner gehabt, wo wir in beide Spiele eigentlich das bessere Team waren, aber wir haben da ein bisschen ein Thema gehabt mit zu einfache Gegenteil, speziell auswärts und sind dann aber ausgeschieden. Ich würde sagen, war einfach sehr unglücklich, aber natürlich haben wir auch nie noch Ausreden gesucht und haben dann eben in die Saison gestartet und haben gerade in diese Spiele dann, gibt ja ein paar, wie ich gerade gesagt habe, wir bemessen jetzt unsere Leistung nicht nur noch die Resultate, sondern gibt da ein paar andere Parameter, wie, und diese Spiele haben gezeigt, wir waren mit immer dabei, paar die wenigsten Torschüsse zugelassen, die meisten Torschüsse selbst gehabt, also mit dabei oben eindringen in den gegnerischen Strafraum. Wir haben schon gewusst, in die Spiele haben wir einfach zu wenig Punkte mitgenommen. Und dann ist aber nach außen hin schon natürlich das Echo immer größer geworden, aber intern haben wir sehr wohl gewusst, es fehlt nicht so viel. Trotzdem haben wir dann ein bisschen was ändern müssen nach dem Hartberg-Spiel, um wieder in die Spur zu kommen. Das haben wir gemacht. Ich sage immer, es ist keine One-Man-Show. Ich habe einen sehr guten Staff rund um mich. Wir haben mit der Mannschaft ein sehr vertrauensvolles, respektvolles Auskommen. Also wir haben schon gewusst, wir können auf einer guten Basis aufbauen. Und dann denke ich, was du vorhin schon gesagt hast, dass gerade in die Phasen, finde ich, das sowas total verkehrt, dann ist das Thema, der Trainer jetzt im Sinne von, muss der ausgewechselt werden. Ich denke, gerade in der Phase ist ja derjenige, der mit seinem Team jetzt ein Jahr lang was aufgebaut hat und natürlich muss man schon Einblicke haben, ist die Zusammenarbeit nach wie vor gut, ist es so mit den anderen Parametern, aber wenn das so ist, dann bist du ja in der Phase gefragt und in der Phase musst du am besten funktionieren. Und ich denke, das ist uns auch gut gelungen, aber wie gesagt, es ist kein One-Man-Show. Ich habe gewusst, dass ich von den richtigen Leuten auch die entsprechende Rückendeckung habe und dementsprechend haben wir sehr wohl innerhalb des Vereins sehr ruhig weiterarbeiten können und glücklicherweise haben wir dann auch in den letzten Wochen das auch direkt ummützen können in Punkte.
Diese Rückendeckung, weil Sie sie ansprechen, die wurde jetzt auch wieder öffentlich ausgesprochen. Ihr Präsident Kurt Golowitzer hat, glaube ich, vor ein paar Tagen ein Interview in der Kronenzeitung gegeben. Da hat er gemeint, Sie hätten das Vertrauen, dass der Verein in Sie hatte, wieder bestätigt oder zu 100% bestätigt. Gibt Ihnen das was? Oder denken Sie sich, ja, ich gehe davon aus, dass es ohnehin so ist?
Ja, nein, wie gesagt, da sind eh die zwei Protagonisten.
Wobei der eine ist ja in der Funktion.
Ja, aber war in der Phase auch noch da und dementsprechend habe ich sehr wohl diese Rückendeckung gespürt, auch vom Jürgen Werner zu dem Zeitpunkt, auch vom Präsidenten. Und wie gesagt, ich glaube eher, dass wir als Verein daraus lernen können, so, man muss eigentlich schauen, dass auch wenig von dem, was aber gerade diskutiert wird, nach außen dringt, viel weniger. Ich glaube, dass ein bisschen unvermeidbar ist, dass Leute, die eigentlich relativ weit weg sind, die keine Trainings sehen, die überhaupt nichts wissen über dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben, die natürlich dabei sind, wenn es super läuft. Aber wenn es schlecht läuft, um wenig Informationen bei einem großen Verein, glaube ich, passiert es dann leicht, dass jeder sich bemüßigt fühlt, sich zu Dingen zu äußern, wo er, wenn man jetzt mit ihm auf dem Tisch sitzen würde, würde er selbst sagen, na, es stimmt eh. Ich weiß eigentlich gar nicht Bescheid. Also da glaube ich, gibt es immer Verbesserungspotenzial. Für mich als Trainer ist es so, für mich ist wichtig, die eng mit mir zusammenarbeiten, was die denken über, wo stehen wir gerade, wo müssen wir einen Hebel ansetzen. Da waren wir immer sehr klar und das war sicher ein wichtiger Faktor, dass wir das gemeinsam hingebracht haben. Aber muss ich schon, wir gehen immer kritisch mit uns um und ich glaube, das darf ich schon sagen, als Verein denke ich schon, dass wir auch aus der Phase wieder lernen können, dass wir noch geeinter, noch klarer in der Kommunikation werden, so dass wir uns nicht selbst diesen Prozess irgendwie schwieriger machen, als er schon ist. Ich sage, Trainerarbeit und im Fußball in so einer knappen Liga erfolgreich zu arbeiten, ist eh schwer genug. Und deswegen, glaube ich, kann man da auch wieder kritisch nachfragen, wo haben wir noch Verbesserungspotenzial, findet man sicher den einen oder anderen Punkt.
Christoph Böschek, jetzt ist natürlich die Bühne bei Blau-Weiß Linz oder das Umfeld ein ganz anderes als zum Beispiel bei der Wiener Austria, aber Sie haben sie auch jahrelang erlebt in Ihrer Funktion als wirtschaftlicher Geschäftsführer, als für die Finanzen verantwortlicher beim SK Rapid Wien. Hat Stefan Helm recht, wenn er sagt, diese Vereine, die so eine Strahlkraft haben, machen sich das Leben oft schwerer, weil einfach eben wahnsinnig viele Menschen mitsprechen, weil die Kommunikation, sei es intern, vielleicht nicht zu 100% funktioniert und weil auch viel eben von außen hineingetragen wird?
Naja, der Fußball hat viel Emotion und je größer der Club vielleicht, dann verteilt sich die Emotion auf noch mehr Personen. So ein Generalurteil ist schwierig, aber wenn man auch einen Blick über den Tellerrand hinaus macht, dann gibt schon einige Vereine mit viel, viel Tradition. Und wenn man auf deren Homepage schaut, wie viele Gremien es dann dort gibt, von Ehrenrat, Legendenrat, Beirat, Sport, Beirat, Wirtschafts-, Präsidium, Aufsichtsrat und ich weiß
alles
nicht was.
Alles wichtige Menschen.
Dann kannst du als Operativer schon ein Stück weit zum Sitzungstouristen werden. Und das ist dann auch eine Herausforderung. Und mitunter geht es dann auch um, nennen wir es mal, Innenpolitik. Aber nochmal, da möchte ich jetzt gar nicht auf Austria oder Rapid, sondern so in Summe, wenn man es einfach ein bisschen globaler sieht, dann lebt natürlich der Fußball davon, dass viele eine hohe Verbundenheit haben, auch sehr schnell eine Meinung. Und manchmal spricht man gerne mit, aber man nimmt dann nicht so gerne die Verantwortung. Aber wie gesagt, das kennen wir ja auf allen Ebenen des Fußballs und Ich maße mir nicht an, weder bei der Austria noch bei Rapid oder sonst jetzt wo aktuell etwas sagen zu können. Aber wenn man sich einfach auch anschaut, in Deutschland verschiedene große Traditionsvereine, wie schwer gemessen an den Möglichkeiten, die sie haben, es ihnen dann gelingt, wirklich die Base auf die Straße zu bringen, dann könnte das vielleicht auch da anliegen.
Dann bleiben wir vielleicht wieder beim Sportlichen. Sie haben vorher gesagt, Stefan, wir haben dann ein bisschen was verändert nach dem Hartberg-Spiel und jetzt läuft es ja erkennbar besser, von der Metaebene betrachtet und ganz vereinfacht ausgedrückt sagen jetzt vielleicht viele, ja, es ist ein bisschen defensiver halt einfach und er macht das auch, was gefordert wurde, er lässt die Jungen spielen, natürlich auch, weil bedingt durch Verletzungen etc. Ist es so einfach zusammengefasst oder was war denn für Sie die große Veränderung oder vielleicht gar nicht so große Veränderung, dass es jetzt besser läuft?
Ja, nein, also zum einen haben wir ein Thema gehabt, ist kein Geheimnis. Wie gesagt, wir haben ja in die Spiele davor recht gut performt. Das Last-Spiel ist das beste Beispiel, was ein sehr attraktives Bundesligaspiel war, wo wir uns alle einig waren, da hätten wir auch mehr mitnehmen können. Und danach war aber, dann war das Hartberg-Spiel und dann war klar, okay, aber trotzdem musst du das Ganze, die ganzen Trainer hebeln und du musst dich schon, darfst nicht denken, es wird schon alles besser werden, sondern du musst dann schon schauen, dass du, und dann haben wir noch das Thema gehabt, Verfügbarkeit von Spielern, was immer natürlich wenig nach außen kommuniziert wird, weil das bringt auch nichts in dem Sinn, aber natürlich hat das auch eine gewisse Rolle gespielt. Und dann haben wir jetzt die ersten drei Mal, glaube ich, fast kaum was in der Startelf verändern müssen, erzwungenerweise, sondern Kleinigkeiten vielleicht so. Und wir haben merkbar daran geschraubt, dass wir die Räume einfach enger gemacht haben und das hat sehr gut funktioniert. Aber es ist ja das ist ja sowieso eine Qualität von dieser Mannschaft, dass wir relativ schnell, das haben wir uns in dem letzten Jahr erarbeitet, an Kleinigkeiten schrauben können und verändern können und auch ein Stück weit unberechenbar werden. Und den letzten Punkt nicht zu vergessen, also der Jürgen Werner und der Manuel Ortlechner haben einen Kader zur Verfügung gestellt und meine Einstellung ist, mit dem Kader versuche ich das Beste rauszuholen. Und gerade da, ich will mich nämlich auch nicht mit fremden Federn schmücken, der Sanil Salic, der es jetzt gestern auch wieder sehr gut gemacht hat, der hat einfach in dem Kader, den wir der Jürgen Werner, der Manuel Ortlechner zur Verfügung stellen, in die letzten Wochen richtig gut trainiert und hat sich das Stück für Stück gearbeitet. Und letztes Jahr hat er in Stripfing gespielt, was auch Teil des Prozesses war, wo vielleicht jemand kritisch gesagt hat, wo ist der? Aber er hat sichtbar Schritte gemacht, der Dejan Radonjic genauso. Und der Luka Pazurek auch. Also es gibt, die Leute haben sich schon im Hintergrund Gedanken gemacht und eben nochmal auf das zurückzukommen, gerade am Sanil Salic, das ist in Jürgen Werner ein großer Anteil und Manuel Ortlechner, weil die im Sommer darauf gepocht haben, dass er bei uns bleibt, weil sie an ihn geglaubt haben und wir haben in die Gespräche dann gesagt, ja, machen wir das so und haben ihn davon überzeugt. Und jetzt hat er diesen Schritt gemacht, also einen Schritt in die richtige Richtung. Er hat gute Spiele gemacht, hat es jetzt verdient, aber er muss auch dranbleiben. Und ich denke, da brauche ich jetzt nicht das auf mich nehmen, sondern der Kader ist so von den Verantwortlichen zusammengestellt worden. Und ich halte es immer gleich, die, wo ich die Überzeugung habe, dass sie an dem Wochenende im Kollektiv die beste Leistung, die Wahrscheinlichkeit am meisten erhöhen, dass wir gewinnen, die spielen, das war nie anders. Und das hat mich auch gestört in den letzten Wochen. Dann ist da irgendwie das Thema aufgekommen, jetzt spielen mehr Junge. Das ist jeder, der genauer drauf schaut, das ist das totaler ein normaler Prozess gewesen. Und wie gesagt, die den Kader hingestellt haben, sind die, die auch für das jetzt mitverantwortlich sind.
Ja, und vor allem bekommen ja auch die Gesagten jetzt die Chancen, weil man muss eben festhalten, wir haben es vorher schon gesagt, es ist ein Melon eben gegangen, es ist ein Fitz gegangen, dadurch bekommt eben Salic jetzt seine Chance. Und jetzt sind es eben Sakaria, Eggestein und der Junge, die da, ich möchte nicht sagen aus der Not, sondern einfach aus der Gelegenheit eine Tugend machen. Kann man es so vielleicht sagen?
Es ist immer so, ich sage das immer, ein Spieler muss schauen, dass er ganzes Jahr verfügbar ist. Und wenn du verfügbar bist und im Training permanent bist, dann und jeden Tag hart dran arbeitest, dann gibt es solche Phasen, wo du kommst. Und ich sage immer, wer steht beim Training? Das ganze Trainerteam, jeden Tag. Und dann sage ich, ist gar nicht so schwer herauszufiltern, wer sind die, die am Wochenende spielen werden. Und bei einer oder anderen Position ist dann vielleicht knapp. Darum überrascht es immer wieder, wie viele Diskussionen es gibt mit Personen, die kein einziges Training sehen. Oder es ist echt, es ist überraschend und macht mir auch witzig, wie von ganz weit weg da relativ mit viel Gewicht Äußerungen gemacht werden. Aber wenn man das jeden Tag verfolgt, dann ist es ist ja eh klar, alle sehen von außen das Spiel am Wochenende. Das ist ja auch sehr wichtig, da braucht man gar nicht reden, darum geht's. Aber es ist ja diese Zusammenarbeit mit den Spielern was Schönes und was meistens auch Freude macht, auch wenn es natürlich, wir sind in einem Leistungssport und in einer Leistungsgesellschaft, aber die Spieler sind so professionell heutzutage. Und ja, die beiden haben es, oder die drei, ja, alle und noch viele andere, die arbeiten jeden Tag hart dran. Und dann muss ich sagen, ist es nicht immer so schwierig, dass man herausfiltert, wer sind die am Wochenende spielen. Aber natürlich ist es immer was.
Aber es ist vielleicht doch auch was anderes, wenn wir jetzt einmal nämlich Malone dazu holen und Prelitz auch, so wie letztes Jahr, das war eher Vollspeed, würde ich sagen. Und jetzt genau. Ist es ein bisschen was anderes,
ja, genau. Für die Fußballer. Das sind andere Spielertypen, ja. und ich denke, das macht es auch so spannend. Wie gesagt, wir haben unsere Prozesse, wir sind in einem guten Austausch und wir, der Verein und auch ich als Trainer und das Trainerteam stehen dahinter. Und natürlich wird sich ein bisschen was verändern, weil wir andere Spielertypen haben. Aber total spannende Spielertypen, habe ich sehr schon oft betont, wo ich sehr viel Potenzial drin sehe. Und natürlich ist es dann auch so, wenn ein Eigenbauspieler dann auch schon langsam dann aufzeigen kann, ist es trotzdem was Schönes und da freut sich jeder darüber. Da gibt es ja nichts Schlechtes drüber zu sagen.
Wir haben eine Zuschauerfrage, auch zu diesem Thema, die jetzt gleich hinten auf der Wall dann aufpoppt. Betrifft jetzt gar nicht so sehr einen der Jungen, sondern die Tormannposition. Ob sich da in der nächsten Transferphase etwas ändert oder etwas ändern wird. Wird auf der Tormannposition in der nächsten Transferphase etwas geändert? Also, sagen wir schon ein Radlinger, die Nummer 1.
Also grundsätzlich bin ich so, dass ich mit Sami sehr zufrieden bin. Also wir haben, er ist ein ganz wichtiger Teil von dem letzten Jahr gewesen. Er ist auch jetzt, er ist von der Persönlichkeit her und auch von seinen Leistungen her, ist auch so wie immer, wir gehen kritisch mit uns selber um, wir wollen uns immer verbessern. Was langfristig geplant ist, kann ich nicht sagen. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Trainerteam mit einem sehr guten Tormann-Trainer dazu und dementsprechend ist da von meiner Seite nichts geplant. Im Gegenteil, ich habe da vollstes Vertrauen in Sami Radlinger.
Ja, und Sie sind, was diese Position oder andere betrifft, vermutlich hauptsächlich im Moment mit Manuel Ortlechner im Austausch, nachdem sich ja Jürgen Werner zurückgezogen hat in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport. Und den haben wir natürlich auch gestern befragt, was generell Ihren Vertrag betrifft. Der läuft noch bis nächsten Sommer, so wie auch jener von Manuel Ortlechner im Übrigen.
Helm hat Vertrag bis Sommer 2026. Wird das verlängert? Wird es bald verlängert? Wann wird das verlängert?
Es waren jetzt extrem viele Fragen in einer Frage. Aber wir werden uns sicher bei Zeiten zusammensetzen und über diese Vertragssituation sprechen. Aber wir lassen uns wie immer nicht von außen treiben. Guter Versuch.
Also, wenn wir das schon besprochen haben, keine Interventionen von außen, sondern es wird alles intern geklärt. Haben Sie grundsätzlich einen Stress, was die Zukunft betrifft? Also sagen Sie zum Beispiel, ich hätte es vielleicht schon ganz gern bis Weihnachten 2025 geklärt?
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, es ist immer so künstlich, kann man da ein Thema draus machen, überhaupt nicht. Ich war vor 1,5 Jahren, war das glaube ich, war ich bei Young Boys weil ich dort gute Bekannte habe oder Freunde eigentlich. Und da war der Raphael Wicke gerade Trainer zu dem Zeitpunkt, hat genauso ist der Vertrag in dem Jahr ausgelaufen. Bei vielen Vereinen ist es üblich, bei anderen nicht. Ich sage immer, wenn man eine gute Zusammenarbeit hat, wird man im richtigen Moment da wieder zusammenfinden. Das Thema ist für mich eigentlich, ist jetzt das erste Mal eigentlich so gedanklich bei mir. Habe ich noch mal keine Gedanken drüber gemacht.
Und dann haben wir es vielleicht einmal aufgebracht und dann können Sie mal den Weg suchen und das Gespräch suchen.
Nein, ist überhaupt kein Bedarf momentan. Ich sage allgemein immer, ich lebe in der Gegenwart, der Fokus ist zu 100% bei dem, was ich jetzt mache. Und über solche Dinge bin ich immer gut damit gefahren, zerbriche ich mir nicht den Kopf.
Ja, vor allem, weil es ja dann oft ganz anders kommt, als man das vielleicht gedacht hat. Und da möchte ich unseren Jüngsten am Tisch auch wieder dazu nehmen, mit Nicolas Bolster. Sie sind ja letztes Jahr ins Lavantal gekommen. Damals eigentlich, so war das, glaube ich, vereinbart, hinter Güttelbauer als Nummer 2. Und dann, weil wir über die Trainingsleistung besprochen haben. Offensichtlich haben sie sich dann so im Training aufgedrängt, dass sie in der dritten Bundesliga-Runde dann im Tor gestanden sind und dann auch die Nummer 1 geworden sind. Cup-Held etc. Sie kennen ihre Geschichte besser als wir alle. Wie ist es, wenn Sie zurückblickend auf das Jahr schauen, wie ist es Ihnen dabei gegangen? Wie sehr waren Sie auch überrascht, wie schnell das dann funktioniert hat?
Ja, jetzt im Nachhinein. Natürlich ist für mich perfekt gelaufen. Es war ein offener Kampf, hat der Trainer gesagt, wer mich geholt hat. Und der Güti hat den Vorzug bekommen, weil er ja schon länger beim Verein war oder auch schon Spiele gehabt hat. Ja, ich habe dann aufgezeigt im Training, habe Vollgas gegeben. Habe dann auch in den Spielen, glaube ich, gute Leistungen, konstante Leistungen gezeigt. Und so gab es fürs Trainerteam keinen Grund, mich auszuwechseln. Und dass dann sich so entwickelt hat, dass wir so eine Saison spielen mit dem WRC, hat davor, glaube ich, keiner geglaubt. Und ja, jetzt im Nachhinein natürlich, wenn man am Cupsieg denkt oder an die letzte Bundesliga-Runde, wo es ja eigentlich noch um Meistertitel gegangen ist mit einem Tor, was wir nicht geschafft haben. Aber ja, war eine unglaubliche Einstiegssaison.
Was war für Sie der schönste oder emotionalste Moment, würden Sie auch sagen? Wie gesagt, Cup waren wahnsinnige Geschichten dabei im Achtelfinale oder auch im Halbfinale, wo Sie jeweils den entscheidenden Elfmeter gehalten haben. Elfmeterkiller hat man sie, glaube ich, auch schon genannt dann im Laufe der Saison.
Ja, ich denke, Halbfinale war natürlich sehr emotional, weil wir ja einfach mit dem LASK einen riesen Konkurrenten ausgeschalten haben. Und ja, Finale war dann natürlich nochmal eine Stufe drüber. Und vor allem dann die Stunden nach dem Cup-Finale, wo man erstmal
ein bisschen
wo es gebrannt hat am Dach und in uns Spielern, glaube ich. Nein, das war einfach mit den Vereinen, mit den Leuten, mit den Mitspielern eine richtig geile Zeit.
Ja, und wir haben ja bei den anderen beiden Herren auch schon darüber gesprochen, dass man oft dann ja aus der Vorsaison einen Ballast, und das kann ja sowohl im negativen als auch im positiven Sinne mitnimmt. Ja. Ich sage, da war es die überraschende Qualifikation für die Meistergruppe da, fast am Meistertitel, und dann läuft zu Saisonbeginn nicht so, wie man sich das vielleicht erwartet hat. Haben Sie das Gefühl, dass beim WRC das vielleicht auch am Anfang ein bisschen so war, gerade in der ersten Runde, wo da drin auch immer wieder den Kader und die nicht vorhandene Kadertiefe kritisiert hat, dass es schwierig war, nach dieser Saison, die vielleicht viele nicht so erwartet hätten, da anzuschließen?
Ja, ich glaube, für jeden selbst ist das Ansporn, nach so einer Saison da weiterzumachen und anzuknüpfen. Aber ich glaube, es ist auch klar, dass das nicht selbstverständlich ist, mit dem WRC immer oben dabei zu sein und oben mitzuspielen. Wir machen es diese Saison wieder ordentlich, sind auch wieder oben dabei und wollen natürlich oben mitspielen. International leider nicht dabei, was uns, ja, schon sehr, sehr enttäuschend war für uns. Aber wir wollen bei diesen Leistungen anknüpfen und eigentlich genau dort weitermachen. Mit einem, ja, paar Spieler haben wir verloren, ein paar dazubekommen. Aber ich glaube, so vom Kader her können wir da wieder ähnliche Leistungen erbringen.
Gibt es ein Saisonziel, das irgendwie intern formuliert wurde?
Nein, der Trainer sagt es auch immer wieder. Also, die letzte Saison ist abgehakt. Das war mal, wir beginnen bei Null. Und ja, also Ziel ist auf jeden Fall obere Meistergruppe, dass wir da dabei sind. Und da müssen wir eh wieder weiterschauen, ob uns wieder so ein Lauf gelingt wie letzte Saison.
Ja, die mag abgehakt sein, aber trotzdem, es zieht sich ja noch in die kommende Saison. Es sind Sie unter anderem, Ihr Trainer, die Mannschaft an sich und auch David Adanga für einen Bruno nominiert, die Auszeichnung der Gewerkschaft. Das gibt es am 6. Oktober, wenn ich richtig informiert bin, die Preisverleihung. Was rechnen Sie sich da für Chancen aus? Oder grundsätzlich, was gibt Ihnen so eine Nominierung?
Ja, ist für mich jetzt das erste Mal. Ich war noch nie auf so einer Gala. Keine Ahnung, was mich erwartet.
Aber Anzug gibt's, oder?
Anzug habe ich gekauft letzte Woche.
Hat's noch nicht gegeben.
Schwarz und beige, weiß noch nicht. Aber
mit und oder ohne Krawatte?
Fliege tatsächlich, wurde mir gesagt, soll in sein.
Okay, von der Frau Präsidentin, oder?
Na, von der Verkäuferin.
Also, Beitrag Rieger hat vielleicht
wohl Tipps auch gegeben. Können. Nein, ich glaube, man sieht es schwarz an, aber...
Okay.
Also Outfit habe ich schon mal, jetzt fehlt nur noch der Preis und dann passt das auch.
Ja, und eine Rede eventuell vorbereitet für den Fall der Fälle. Ja,
hat mir die Mama auch gesagt, ich sollte mir was überlegen.
Aber da kann ja vielleicht auch Didi Kühbauer ein bisschen helfen, der ist ja schon, hat ein bisschen mehr Jahre Lebenserfahrung. Wir haben eine Zuschauerfrage noch an Sie, also da war durchaus Interesse da, aus dem Netz. Wo siehst du dich in 3 Jahren, wie gesagt, Sie kommen ja aus der Rapid-Jugend, sind dann zum LASK gewechselt, waren verliehen und jetzt hier im Lavantal. Wo soll es hingehen?
Ja, großes Ziel ist für mich schon das Ausland. Also ich denke, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich will ewig beim WRC bleiben und dort meine Karriere quasi beenden. Also mein Ziel ist schon nochmal ins Ausland zu gehen, dort Erfahrung zu sammeln und so weit hoch wie möglich.
Rapid auch mal ein Thema vielleicht?
Ja, Rapid ist schon noch in meinem Herzen drin, aber ja, wenn es sich ergibt, vielleicht irgendwann einmal, aber ich glaube, der richtige Zeitpunkt muss da sein, es muss einfach passen und es ist immer schwer, im Fußballgeschäft eine Vorhersage zu machen, wo man ist, wie es sich ergibt und ich bin offen für vieles.
Ja, sind Sie ja bestes Beispiel eben nach der letzten Saison und jetzt auch mit der Bruno-Nominierung. Ja. Wir werden auf jeden Fall die Daumen halten, dass einer von uns dann an dem Tisch diesen Preis dann bekommt und eben sich Bruno-Sieger nennen darf oder vielleicht sogar der ganze Verein und auch Didi Kühbauer. Also alles Gute dafür und weil wir Rapid auch ganz kurz nochmal angesprochen haben, Wiener Derby. Im kommenden Wochenende, erstes Wiener Derby, immer besonders hitzig. Letzte Saison...
Zu hitzig.
Ja, zu hitzig. Das letzte Mal ohne Auswärtsfans. Wir befinden in Hütteldorf statt. Und auch was die sportlichen Ergebnisse betrifft, hatten die Grün-Weißen die Nase vorne im vergangenen Jahr. Was spricht dafür, dass sich diese Bilanz verbessert?
Ja, also man muss dazu sagen, letztes Jahr, wenn ich jetzt schaue, die Entwicklung vom ersten Derby bis zum letzten, dann haben wir wirklich ganz große Schritte gemacht. Beim ersten Derby, muss man sagen, waren die Kräfteverhältnisse wirklich noch sonnenklar. Rapid wurde zu dem Zeitpunkt deutlich stärker als wir, muss man so ehrlich sein. Beim letzten Derby, das wir 2-1 verloren haben, war das Ergebnis oder überhaupt nicht zum Spiel gepasst. Also da haben wir wirklich große Schritte gemacht und am Ende von der letzten Saison haben wir das eigentlich egalisiert gehabt. Und jetzt ist eine neue Saison. Es ist eh schon oft angesprochen worden, Rapid hat richtig investiert. Wie sie das genau gemacht haben, kann ich nicht sagen, aber am Ende ist es so, dass sie...
Das müssen wir Markus Kratzer fragen.
Ja, müssen wir ihn fragen. Also er hat es auf jeden Fall geschickt gemacht und sie haben einen sehr starken Kader zur Verfügung. Das ist einfach die objektive Bewertung von Rapid momentan. Aber Derbys sind extrem speziell. Also es ist jedes einzelne Derby ein Erlebnis. Und ich glaube, dass gut ist, dass wir einige Spieler und jetzt da einen Trainer, der schon mehrere Derbys erlebt hat, weil es sind Spiele, auf die muss man auch richtig gut vorbereitet sein. Die Energie in dem Stadion, es sind besondere Spiele für jeden, der dabei ist. Und wir werden wieder alles daran setzen, dass das ein Derby ist, das in die Geschichte eingeht, wo die Austria die Nase vorn hat.
Also der Trainer ist on fire, spürt man schon. Alles Gute dafür. Christoph Peschek, vielen Dank für den Besuch und auch an Nicolas Bolster. Alles Gute auch bei der Auswahl des richtigen Anzugs. Wir werden das dann im Fernsehen überprüfen und hoffentlich mit Trophäe. Vielen lieben Dank. Danke auch, dass Sie mit dabei waren. Haben Sie noch schönen Abend und es geht weiter in der Woche Europacup. Sturm und Salzburg steigen ein. Das sollten Sie nicht verpassen. Mittwoch Midtjylland gegen Sturm Graz. Bis dahin, alles Gute und schönen Abend.